Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Auch herzliche Grüße von Gesine. Sie ist auf dem Rückflug von Bulgarien nach Deutschland. Wir hatten die Missionskonferenz von Beza Shalom in Bulgarien. Ich war nicht dabei. Ich fliege nicht gerne. Oder das ist für mich der Horror hoch drei. Wer mehr darüber wissen will, kann mich gerne nochmal ansprechen. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, und zwar es geht um die Früchte des Heiligen Geistes. Wir haben ja jetzt die Sommerzeit und wir sehen überall, wenn wir durch die Gärten gehen, wenn wir durch die Landschaft gehen, dass Früchte wachsen an den Bäumen. Und wir freuen uns darüber. Ich glaube, es geht uns allen so. Obst, Gemüse, Früchte. Und wir freuen uns schon auf den Tag der Ernte. Wir sehen, da wächst was heran. Aber wenn wir die Augen offen halten, dann sehen wir auch, es gibt auch Unkraut. Es gibt Dornen, es gibt Disteln. Und die mögen wir gar nicht so gerne. Es gibt auch Schädlinge auf unserem Gemüse. Wenn wir den schönsten Apfel haben, Vorsicht, wenn da drauf steht Bio-Gemüse und man den aufschneidet und dann ist da ein Wurm drin, dann ist das Leben. Bio heißt ja Leben. Dann ist das echtes Bio-Gemüse oder Obst. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Wir sehen, die ganze Schöpfung ist beeinträchtigt und so ist das auch in unserem Leben. Jesus sagt uns das ja im Johannesevangelium: Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, ihr seid die Reben. So möchte Gott auch in unserem Leben Früchte sehen, dass wir Früchte bringen und es geht ja eigentlich um die Früchte des Geistes, die Früchte des Heiligen Geistes. Und das Unkraut aus unserem Leben, das muss verschwinden. Und jeder von uns hat da irgendwie mit zu tun. Der eine hier, der andere da. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht wie Jesus. Er ist in allem perfekt. Und die ganzen Früchte des Heiligen Geistes, das sind geistliche Eigenschaften. Die Messlatte, die ist sehr hoch. Ich möchte aus dem Predigtext, den Matthias vorgelesen hat, mit uns zwei Gedanken hineinnehmen, zwei Punkte. Und zwar die Früchte des Fleisches oder die Werke des Fleisches. Und das andere ist die Früchte des Heiligen Geistes. Zu dem ersten Punkt, und damit wir das besser verstehen, erklärt Paulus uns ja das Evangelium in einer wunderbaren Art und Weise. Im Galaterbrief, Kapitel 5, wenn die Bibel dabei hat, kann das gerne mitlesen, lesen die Verse 19 bis 23. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung. Und ich habe dann noch auch nicht vergeben können. Ne Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich vorausgesagt und sage euch das nochmals. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Vielleicht ein Gedanke dazu. Selbst wenn ich alle diese Dinge, die hier aufgelistet sind, tue, ist auch Jesus dafür gekommen und er vergibt uns das natürlich auch. Ganz klar. Er hat für alle Sünden bezahlt. Aber Paulus spricht auch hier an Gläubige. Auch Jesus spricht im Johannesevangelium an die Gläubigen, die schon rein geworden sind. Und dann macht er das an Veranschaulichungen, an Bildern deutlich. Ja, dass wir auch darauf achten, dass in unserem Leben keine faulen Triebe wachsen, dass wir das dulden. Aber die Frucht des Heiligen Geistes oder die Früchte, das sind ja mehrere Sachen. Ab 22, da steht die Liebe oben an. Die Liebe, die Freude, Frieden, also Shalom in Jesus, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen alle dieses ist das Gesetz nicht. Es geht also um eine Herzensveränderung. Die Früchte des Heiligen Geistes, Gott möchte unser Herz verändern. Jesus ist der größte Kardiologe, den es gibt. Er sieht in unser Herz. Wir können nach außen manchmal Dinge vorgeben, und das kennen wir alle. Und innerlich ist das gar nicht so. Aber er sieht das. Und er sagt, das muss nicht so bleiben. Und das ist das, was er im Johannesevangelium sagt. Mein Vater ist der Weingärtner, und jede Rebe, die er sieht, dass die schon Frucht bringt, die reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringt. Das ist Gottes Prinzip. Viel Frucht bringen. Und die Frucht, die geht zurück bis ins Paradies. Gott gibt die Früchte, die Bäume, sie stehen in der Blüte, und es gibt keinen Sommer, Winter, Tag und Nacht, sondern sie können jeden Tag essen von den feinsten Dingen, die besten Früchte, ohne Wurm, perfekt, ohne Chemie, perfekt. Aber da gibt es einen Baum, da ist ein Fruchtrahmen, eine tödliche Frucht. Und wir sehen das ja auch, jetzt, wir gehen auf den Herbst zu. Ich liebe es, im Wald zu gehen und Pilze zu suchen. Die tollsten Pilze. Und dann gibt es welche, die sehen verblüffend ähnlich aus und die sind tödlich. Stell dir mal vor, du hast eine schöne Pilzsuppe gemacht aus Steinpilze, und ich würde einen einzigen kleinen giftigen, hochgiftigen da reinschmeißen. Ich würde euch zum Essen einladen. Würdet ihr noch essen wollen? Nein. Und so ist das auch, Jesus sagt, nichts von alledem, was im Weg steht, was mich nicht meint, das muss weg aus eurem Herzen, damit ihr viel Frucht bringt. Und das erste ist die Liebe, dass die Welt erkennt, dass ihr meine Jünger seid. Und wir wissen, dass das immer gar nicht so einfach ist. Bereits in 5. Mose 30, da steht geschrieben, die Beschneidung des Herzens, schon das Alte Testament spricht davon. Und nach der Flut steht schon geschrieben unter Noah, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Das wollen wir gar nicht hören. Wir denken darauf, wie gut wir sind. Aber nein, Gott sagt, ich muss da dran, damit du noch mehr Frucht bringst. Ich habe uns was mitgebracht. Es ist ein wunderschönes Herz. Und darum soll es auch gehen, um die Beschneidung des Herzens. Und ich habe das erlebt. Wir kamen in einem Schabbat aus der Synagoge Osnabrück. Wir waren bei dem Rabbiner zum Essen eingeladen gewesen. Unsere Kinder waren mit, die beiden jüngsten Töchter, Esther und Talita. Und wir fahren durch die Stadt Osnabrück nach Hause. Und plötzlich ist da ein Auto hinter mir, das hupt. Ich bin wahrscheinlich nicht schnell genug bei der Ampel, wie die auf grün war, nicht schnell genug angefahren. Er hat sich darüber geärgert. Er ärgerte sich so sehr, und dass er mir die Faust hinhielt und hupte, und er war richtig wütend. Und dann auf der nächsten Ampel, dann überholt er mich mitten auf der Ampel und ich wurde auch innerlich schon wütend. Ich habe, was ich gedacht habe, sage ich jetzt nicht. Und dann war er auf, genau auf Augenhöhe, so. Die Kinder saßen hinten im Auto, die waren gespannt. Was wird er jetzt wohl machen? Ja, dann habe ich auch reagiert. Dann habe ich überreagiert und der schäumte vor Wut, der Mann, schaute mich an und blieb dann auch auf meiner Höhe. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Die Mädels, die haben gesagt, Papa, was hast du da gemacht? Und die hatten ja in ihrem Arm so ein kleines Armband, da standen dann so ein paar Buchstaben drauf. Was würde Jesus tun? Papa, was hast du da gemacht? Heute schmunzeln wir wieder darüber. Aber ich kann euch sagen, was ich danach gemacht habe. Ich habe gemerkt, das waren nicht die Früchte des Heiligen Geistes. Was hätte Jesus getan? Also, Liebe, habe ich gemerkt, nein, aus Liebe habe ich das nicht gemacht. Gefreut habe ich mich auch nicht. Hat zufrieden? Nein. Wie war es denn mit deiner Geduld? Ich habe die Spannung nicht ausgehalten. Ich habe ihm gezeigt, was ich denke. Freundlichkeit? Oh nein, nein, das war auch nicht. Güte, Treue, Sanftmut. Ihr Lieben, deshalb habe ich das Herz hier hingehängt. Wenn wir unter Druck geraten, dann kommt raus, was drin ist. Versteht ihr? Und das ist so in unserem Leben. Und deshalb, Gott schickt uns oft in Situationen, um uns deutlich zu machen, er möchte uns überführen, dass wir sehen, ah, das ist drin, das ist wirklich, und das ist nicht gut. Legt das ab. Was habe ich gemacht? Ich habe wirklich Buße getan. Ich habe gesagt, Herr Jesus, das tut mir wirklich leid, dass ich das gemacht habe. Ich denke, ich habe mich im Griff. Nein, ich habe mich überhaupt nicht im Griff gehabt. Das war nicht gut. Und was hat Jesus gesagt? Okay, alles vergeben, gereinigt, du bist wieder koscher, du bist wieder ganz clean, alles vergeben. Wunderbar, es geht wieder los. Aber das dauert nicht lange, dann kommt die nächste Prüfung. Und die habe ich erlebt. Ich fahre durch eine Stadt, kommt ein LKW hinter mir. Da sitzen zwei Männer drin. Was machen die? Der hupt und macht wieder diese Drohgebärden. Oh, denke ich, schon wieder. Das war höchstens 2-3 Monate her. Eins sage ich euch. Das habe ich nicht wieder gemacht. Ich denke, das machst du nicht normal. Nein, nein, das soll ich nicht und das ist ja auch nicht in Ordnung. Nein. Was habe ich gemacht? Der blieb hinter mir und das war wirklich bedrohlich. Herr Jesus, ich lege deinen hohen und heiligen Namen auf diesen Mann und segne ihn mit Frieden. Ich fahre weiter, ich gucke im Rückspiegel, die waren nicht mehr da. Prüfung bestanden. Ja. Das ist ganz wichtig. Gott arbeitet an uns, er arbeitet in uns. Er möchte, dass wir diese alten Eigenschaften immer mehr ablegen. Und die Liebe steht bei den Früchten des Geistes an erster Stelle. Und in 1. Korinther 13, da beschreibt Paulus das. Wenn du alle Gaben hast, Kapitel 13, ich lese uns ein paar Verse daraus. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen rede, und das können wir oft sehr gut, und ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir alles nichts nütze. Und jetzt erklärt er, was eigentlich die Liebe ist, die göttliche Liebe, die Agape-Liebe, die gebende Liebe, die nicht fordert. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Und sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Aber das ist immer mit der Wahrheit verbunden, dass wir in der Wahrheit leben. Und ich habe uns hier eine Pflanze mitgebracht, die habe ich heute Morgen gesucht. Das ist eine Birke. Ich nehme die mal raus. Und Jesus sagt ja, mein Vater ist der Weingärtner. Und eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Oder die reinigt er. Und alle unfruchtbaren Triebe, die schneidet er ab. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Die Pflanze, der Weinstock hat einen Leittrieb. Das ist dieser Mitteltrieb, der Terminaltrieb. Und der hat den Blick nach oben. Und das ist eigentlich das, was uns das auch vermitteln wollen, dass wir den Blick nach oben richten. Kontakt. Der Kontakt zu Jesus, der darf nicht abbrechen. Dann sind aber in unserem Leben viele Dinge, die uns Kraft rauben, aber die nicht zu unserem geistlichen Wachstum führen, sondern Wachstumshinderer sind. Das ist zum Beispiel einmal, wenn ich daran denke, unsere Lieblosigkeit oft. Das muss weg. Das raubt mir und anderen die Kraft. Wie ist das mit der Geduld? Ungeduld. Das muss runter. Und wie geschieht dann eine Veränderung? Ganz einfach. Dass wir damit im Gebet zu Jesus kommen. Meine Ungeduld, Herr. Meine Lieblosigkeit, alles das bringe ich zu dir. Und Jesus sagt, ich sehe das, ich weiß das. Das sind diese nutzlosen Triebe, die müssen weg. Ich beschneide das. Oder der Vater tut das sogar. Damit der Leittrieb sauber ist, der Kontakt nach oben immer besser. Nur mal so als Veranschaulichung, alle diese Dinge, die Paulus uns aufgezeichnet hat, die in unserem Leben Früchte des Fleisches sind, also nicht die Früchte des Heiligen Geistes. Und deshalb brauchen wir das, diese Beschneidung, die Beschneidung des Herzens. Ich war vor gut einem Jahr im Krankenhaus mit einer Bruch-OP und dann kam eine Pflegerin bei mir auf dem Zimmer. Eine sehr liebevolle junge Frau. Sie sagt, ich kenne dich. Sag ich, wüsste nicht woher. Ja, ich war schon mal bei euch in Osterbrück im Gottesdienst. Da war ich mit einer anderen jungen Frau da in der jüdisch-messianischen Gemeinde. Ich kenne dich. Ach, dann bist du gläubig. Ja, natürlich. Okay. Und dann lag ein alter Mann bei mir auf dem Zimmer. 70 bin ich auch, alter Mann, ja klar. Aber er war schon über 90. Er war über 90 und er hatte ganz starke Schmerzen. Er hatte solche starken Schmerzen, dass er zu mir gesagt hat, wenn hier kein Gitter vom Fenster wäre, ich würde rausspringen aus dem dritten Stock. Und die Ärzte kriegten seine Sache nicht im Griff. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja für Sie beten. Ach, ich bin Katholik, was hilft das? Ich habe trotzdem für ihn gebetet und die Ärzte bzw. die Pfleger, die brachten ihn immer neue Schmerzmittel und so weiter. Aber es half nichts. Der wurde wahnsinnig vor Schmerzen. Und dann hat Gott mir ein Bild gesagt. Ich sage zu dem Pfleger, ich sage, wisst ihr was? Der Mann, der hat einen Harnstau. Dann haben die ihn, sein Katheter war total verdichtet, einen neuen Katheter gelegt und dann hat er einen halben Eimer voll Urin abgelassen. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber jeder von uns weiß, was dieser Mann für tierische Schmerzen haben muss. Und dann kam diese Pflegerin, diese Gläubige, Nicole, und sagte zu ihm, wissen Sie, Werner hieß er, Herr Feimann hat für Sie gebetet. Und danach bekamen Sie Erleichterung. Und wissen Sie, ich habe jetzt Zeit für Sie zu pflegen. Und diese Nicole, ich habe das auch selten erlebt, eine Pflegerin, die diesen alten Mann mit einer solchen Liebe, mit einer solchen Hingabe gepflegt hat, das war auf dem Vormittag, und nachmittags kam seine Frau von dem Werner, von dem alten Herrn über 90. Und dann sagte der, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Das muss ein Engel gewesen sein. Die hat mit einer solchen Liebe, mit einer solchen Hingabe sich um mich gekümmert. Ich kann es noch, sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Und dann habe ich diese Nicole angesprochen. Ich sage, weißt du, was das für ein starkes Zeugnis gewesen ist, was du heute im Krankenhaus gemacht hast. Daran hat dieser Mann was gesehen. Er hat dich als Engel genannt. Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Ich habe nur meinen Dienst getan, sagte sie. Und das war für mich der schlimmste Tag, den ich jemals im Krankenhaus erlebt habe. Ich sage, was ist passiert? Meine Arbeitskollegen, sie sind alle ungläubig. Sie haben mich beschossen. Sie haben mich beleidigt an dem Tag in einer so üblen Art und Weise. Ich sage, und wenn du so innerlich so angeschossen wurdest von deinen Arbeitskollegen und dann bringst du sowas am Tag, dass dieser Mann dich als Engel bezeichnet. Versteht ihr, warum sage ich das? Zu mir sagte mal ein Mann neulich, weißt du, ich weiß, das ist ein Gläubiger, ich kriege meine Sachen nicht im Griff da und da und ich gebe mir so eine Mühe, eine Kraft und ich muss mich total verändern. Ich sage, schlaf weiter. Du kannst dich nicht verändern. Wir können uns aus eigener Kraft nicht verändern. Wir können unser Verhalten verändern, aber nicht unser Herz. Und darüber spricht Jesus und deshalb ist das so wichtig. Das ist Jüngerschaft. Oder im Epheserbrief, wo er sagt, diesen geistlichen Kleiderschrank legt ab, zieht an. Und das geht immer durch Worte, indem wir ihm sagen, was in unserem Leben nicht passt. Die Früchte des Fleisches, dass wir ihm das sagen, Herr, da habe ich meine Mühen, da habe ich meine Probleme mit. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst. Und ich lege das jetzt vor deinem Thron ab. Das ist die Beschneidung des Herzens. Das Unkraut. Das muss raus aus unserem Leben. Und wie ist das mit dem Frieden? Und Gott stellt uns immer wieder mit Menschen zusammen, an denen wir uns reiben. Wir sehen Menschen, mit denen sind wir gerne zusammen. Keine Probleme. Weil die also alle so sind wie ich oder ticken so oder denken vielleicht wie ich. Keine Probleme. Aber jetzt kommen die anderen. Jetzt kommt der Paul und der Otto. Und der Baltus, Bovens. Es reibt sich. Ah, was passiert? Uns geht der Hut hoch. Ich habe einen Nachbarn. Wir wohnen jetzt schon 25 Jahre in unserem Haus. Und unser Nachbar, von Anfang an, hat mich angezeigt. Ich habe Bäume gefällt, was ich durfte. Ich war ja Förster, mein Beruf, und war alles in Ordnung. Meine Bäume. Er zeigt mich an. Ein paar Tage später, das war im Winter, klopfte es in meinem Büro. Ich sage, bitte, wer steht da? Mein Nachbar. Hört sich sehr erschrocken. Es war Schnee, es war glatt. Ich bin mit meinem Auto im Graben gefahren. Ich wollte gucken, ob einer mit dem Trecker mitkommen kann. Ja, ich sag, komm gleich mit. Ich habe ihn dann aus dem Graben gezogen, mit dem Trecker. Kein Danke, nix. Und so ging das immer weiter als Nachbarn. Er sieht überall das Haar in der Suppe und so war es letztes Jahr. Ein Bruder aus der Gemeinde sagt, du hast ja so viele Obstbäume. Ich habe zwei, drei Bienenvölker, kann ich die bei dir abstellen? Oh, wunderbar, Bienenvölker, ist doch wunderbar. Stell sie dahin, kriegst doch noch ein Glas Honig. Hm, schön. Mein Nachbar kommt, klingelt an der Tür. Ich habe so einen Hals, sagt er. Ich sage, was passiert? Die ganzen Bienen da von dir, die kommen bei mir. Er hat da so einen kleinen Tümpel, so ein kleines Wasserloch, ich nenne da das Teich. Und da steht so eine Wasserpflanze drin. Und diese ganzen Bienen kommen und saufen mir den ganzen Teich leer. Das ist eine Katastrophe, sage ich. Ich sage euch nicht, was ich gedacht habe in dem Moment. Ja, ich kenne das, ich weiß das. Du bist mit mir noch nicht fertig, ja? Jetzt, ich sage, das tut mir leid, dass die Bienen so aggressiv sind. Ich sage, wie kannst du jetzt mit diesem Mann wieder ins Gespräch kommen? Frucht des Geistes. Ich habe ein Glas Honig genommen, schönes Glas Honig. Ich bin dann zu ihm an die Tür gegangen. Ding dong, der kam. Ich sage, ich wollte mich nochmal entschuldigen für die Bienen, dass die dir den ganzen Teich leer saufen. Also hier eine kleine Entschuldigung dafür, also damit dein Leben versüßt wird. Ach, weißt du, so schlimm ist das wirklich. Also, und ich glaube auch gar nicht, dass die so viel trinken. Das glaube ich auch nicht, das habe ich gesagt. Und seitdem ging es dann wieder. So können wir das hinkriegen, dass die Früchte des Geistes in uns Gestalt gewinnen, ihr Lieben. Wir können darüber lachen, aber wir alle stehen in dem gleichen Prinzip, in der gleichen Schule. Jesus möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und darum soll es gehen. Und das möchte er, dass er dir und mir Veränderung schenkt, und das tut er. Wenn wir aufhören, uns selbst verändern zu wollen, dann ist der Anfang da, dass wir eine geistliche Veränderung erleben werden. Warum? Weil er das tut, weil er das nur kann. Er ist der Herzenskardiologe. Und ich möchte uns zum Schluss das nochmal zusammenfassen. In Psalm 1. Wohl dem, die ersten drei Verse, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn, das ist der Leittrieb, der Blick nach oben, zur Sonne, zum Licht, da zieht er immer hin, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn, also am Wort Gottes, ist mit ihm in Verbindung, nach Möglichkeit Tag und Nacht, und sinnt, wie das hier auch steht, über seinem Gesetz, über seinem Wort, Tag und Nacht. Und jetzt kommt die Verheißung. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das ist die Verheißung. Das tut Gott in uns, durch uns. Und nicht, dass wir die Sachen selbst in die Hand nehmen. Und wir alle wissen, dass wie schnell diese fleischlichen Dinge in uns Raum gewinnen können. Und eines der großen Endzeitphänomene, die Jesus gesagt hat, das werde ich nie vergessen. Und auch er sagt, dass seht zu, dass euch niemand verführt. Was ist das Zeichen deines Kommens? Es wird eine so große Verführung sein, die hat es noch nie gegeben. Verführung, es hört sich alles manchmal fromm an, man relativiert alles, man packt alles zusammen, was aber alles nicht mit seinem Wort übereinstimmt. Und er möchte, dass wir eine klare Beziehung, eine klare Position zu ihm haben, dass wir ihn bekennen mit Worten und Werken. Und das können wir nur, wenn wir das auch in uns erkennen und zulassen, dass er uns verändern muss. Wie hieß das in dem alten, früheren Pro-Christ-Lied? Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Und dann heißt es in einer anderen Strophe, Jesus, aber bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Es gibt die Aussicht, die gute Aussicht. Und ich möchte zum Schluss mit uns beten und vielleicht möchtet ihr das mitbeten. Dieser Austausch von Früchte des Heiligen Geistes, Austausch, wo das bei mir oder bei dir vielleicht noch nicht so ist. Herr Jesus, ich komme zu dir, mein Heiland, mein Herr, mein Gott. Ich bringe dir das, meine Lieblosigkeit, die ich oft habe, auch anderen Menschen gegenüber. Und nimm das weg und lass deine Liebe in mir groß werden, damit andere Menschen sehen, wer du bist. Meine Freudlosigkeit, Herr, das bringe ich dir, wo das oft nicht so ist, wie es sein soll. Und dass deine Freude, die vollkommene Freude in dir, in mir wächst. Oft mein Unfriede, Herr, meine Ungeduld bringe ich dir, dass du das veränderst in mir und mir dein Shalom, deinen Frieden gibst, auch in schwierigen Situationen. Und dass ich geduldiger werde, nimm du auch meine Ungeduld, ja, die habe ich wirklich, immer wieder muss ich daran denken. Und auch meine Unfreundlichkeit, Menschen gegenüber, die anders denken oder handeln. Und dass deine Freundlichkeit in mir mehr Gestalt gewinnt, Herr Jesus. Und auch oft Unbarmherzigkeit, wo du, Herr, die totale Barmherzigkeit bist. Meine Untreue in vielen Dingen, verändere du das in mir, Herr. Oder auch, wo ich mit Hochmut und Stolz immer wieder zu tun habe. Nimm du das weg, Herr Jesus. Und reinige mich ganz und richte mich ganz neu aus auf dich. Segne mich ganz neu mit Sanftmut, mit Demut und mit Keuschheit. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Gebete erhörst. Und wie du sagst in deinem wunderbaren Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist mir auch heute Morgen nochmal ganz neu bewusst geworden. Ich danke dir, Herr, dass du uns veränderst zu deiner Ehre. Amen.